Deutschlandfunk. Agenda.
Mit Petra Enzminger heute am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und wir beschäftigen uns in der Agenda mit dem zuweilen schwierigen Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft in der Pandemie. Wir werden da sicherlich auch auf die neue Bundesregierung und ihre Pläne schauen. Im Moment die Wahl des Bundeskanzlers. Da schalten wir dann auch gleich noch in unser Studio nach Berlin. Ja, der Start der neuen Bundesregierung inmitten der angespannten Corona-Lage. Künftig soll täglich im Kanzleramt ja auch ein Corona-Krisenstab zusammenkommen, angeführt von einem General, und ein Gremium von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern soll einmal die Woche zusammenkommen und beraten. Und das, wie gesagt, wird hier auch in der Agenda sicher noch Thema sein, in der wir heute über das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft sprechen wollen. Sie können sich beteiligen, uns anrufen. Sagen Sie, was Sie von Politik und Wissenschaft in der Krise auch erwarten. Hat Politik zu wenig auf Wissenschaft gehört, wie es ja in diesem Herbst und Winter einige beklagt haben? 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, über die Sie uns erreichen. Ich sage sie noch einmal: 00800 4464 4464. Und Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben, dann an diese Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Rückrufnummer mit dazu, wenn Sie direkt zu uns in die Sendung geschaltet werden möchten. Und ich stelle Ihnen unsere Runde vor. Mit dabei sind heute Professor Klaus Stöhr. Er ist Virologe und Epidemiologe. Ich grüße Sie herzlich.
Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Professor Dr. Elvira Rosert ist dabei, Juniorprofessorin für Politikwissenschaft an der Universität Hamburg. Außerdem hat sie an der No-Covid-Strategie für Deutschland und Europa in einem interdisziplinären Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mitgearbeitet, setzt sich also entsprechend für eine vorausschauende Pandemiebekämpfung ein. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen, Frau Enzminger.
Guten Morgen. Gisela Gollirsch ist Kommunikationsberaterin für Kommunen, werden wir später noch in die Sendung holen. Aus München wird uns dann auch noch zugeschaltet Klaus Holleczek, CSU, bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Wir schauen auf die Frage, wie schauen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Politik und wie fühlen sie sich verstanden? Wir haben eine Wissenschaftlerin, einen Wissenschaftler, wie gerade vorgestellt, ja in der Runde aus verschiedenen Bereichen, Professor Elvira Rosert. Sie blicken, kann man sagen, von zwei Seiten auf das Thema als Politikwissenschaftlerin und damit ja auch Analytikerin oder jemand, der Analyse betreibt. Dieses Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft ist gerade in einer solchen Krisenlage kein leichtes. Die Politik eingebunden in Entscheidungs- und Abwägungsprozesse, die Wissenschaft, die sich auf Erkenntnisse stützt und so auch ihre Forderungen in der Pandemie ja begründet.
Ich glaube, dieses Verhältnis ist grundsätzlich kein einfaches. Nur in dieser Krise zeigt sich, dass noch einmal mehr, dass hier ganz unterschiedliche Logiken, Denklogiken, aber auch Handlungslogiken greifen. Und in dieser Krise ist das Verhältnis auch ungewohnt sichtbar. Das heißt, dass Politikberatung, wissenschaftliche Politikberatung immer stattfindet. Nur hier findet sie eben in einer Situation höchster Dringlichkeit und auch mit sehr hohen Einsätzen, ja, weil es ja um Menschenleben geht, statt. Und steht entsprechend auch sehr stark unter Beobachtung. Das ist das Neue, was ich sehen würde an diesem Verhältnis in der Krise.
Und macht es das schwieriger?
Das macht es schwieriger, weil das ja eine sehr tiefgreifende systemische Krise ist. Und Sie haben jetzt gesagt, ich schaue aus zwei Perspektiven drauf. Ich schaue natürlich aus noch mehr Perspektiven drauf. Also wir alle sind in dieser Krise ja auch gleichzeitig Betroffene. Mhm. Das heißt, ich bin auch Bürgerin dieses Landes. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich habe versucht, die Strategie mitzugestalten. Ich bin auch Mutter von drei Kindern. Also da gibt es sehr, sehr viele Perspektiven, die da reinkommen. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad spielen sie bei allen Akteurinnen und Akteuren hinein, die sich an den Diskussionen beteiligen.
Es hat in der Pandemie immer wieder Appelle und Aufrufe aus der Wissenschaft an die Politik gegeben. Auch Sie haben vor kurzem mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Brandbrief formuliert, in dem Sie einen Kurswechsel in der Politik gefordert haben. Nicht passives Abwarten, sondern Verantwortung übernehmen, strikt handeln. Was war der Auslöser für diesen Brandbrief für Sie?
Der Auslöser war, dass die vierte Welle sich genau so aufgebaut hat, wie sie eigentlich zu erwarten war. Damit meine ich nicht, dass es genau an dem Tag war, an dem es prognostiziert worden ist, dass die Inzidenz hochging, sondern es war klar, dass bei 25 Millionen ungeimpften Menschen eine vierte Welle kommen wird. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem wir den Aufruf gestartet haben, hat sich eben auch schon die Lage auf den Intensivstationen sehr stark zugespitzt. Ja, das heißt, wir haben einfach gesehen, dass die Hospitalisierungsinzidenz, die schon sehr früh gefordert wurde und dann sich diejenigen, die sie eingefordert haben, letztlich dann im Sommer durchsetzen konnten, hat uns in diese Situation geführt, obwohl von Anfang an dieser Indikator kritisiert worden ist und auch mit guten Gründen, und das sehen wir jetzt.
Professor Klaus Stöhr kommt von der medizinischen Seite. Sie haben als Virologe und Epidemiologe unter anderem für die Weltgesundheitsorganisation auch gearbeitet, später auch bei einem Pharmakonzern in der Impfstoffentwicklung. Was würden Sie sagen? Wie bewerten Sie das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik? Was hat sich da auch in der Pandemie jetzt gezeigt?
Ja, ich habe natürlich noch den Blickwinkel auch ein bisschen international. Ich bin eigentlich seit fast 30 Jahren nicht mehr in Deutschland gewesen, erst im letzten Jahr zurückgekommen. Und mein Eindruck war eigentlich der, dass man in Deutschland das nicht geschafft hat, bei der wissenschaftlichen Politikberatung von dem Routinemodus in den Krisenmodus umzuschalten. Routinemodus heißt ja, dass man auch eine gewisse Zeit hat, sich die Kompetenz einzuholen, zu evaluieren, abzugleichen. Und der Krisenmodus heißt eigentlich, dass man beinahe täglich mit einer neuen Situation konfrontiert ist, dass man also die Beschleunigung der Umsetzung von angewandtem Wissen in die angewandte Politik nicht tatsächlich in eine richtige Struktur gebracht hat. Also ich glaube, das Entscheidende, was in Deutschland gefehlt hat und auch in vielen Ländern übrigens, einige Länder haben das ja gut gemacht, ist die Fähigkeit, Wissen komplex zu generieren, zu verarbeiten und dann auch sehr schnell in politische Entscheidungsvorschläge, nicht in politische Entscheidungen, sondern in politische Entscheidungsvorschläge umzuwandeln und dann der Politik vorzustellen, die dann natürlich mit diesen Entscheidungsvorschlägen vor allen Dingen sehr vielen Alternativen, nicht ist ja alternativlos, dann auch die entsprechenden Dinge aufgleisen kann.
Man hört heraus, dass das gar nicht so einfach war in den zurückliegenden Monaten. Vielleicht können Sie uns helfen und mal ein konkretes Beispiel auch nennen, wo Sie das, was Sie gerade beschrieben haben, beobachtet haben.
Ja, also ich habe ja international sehr viele Ausbrüche auch mit begleitet, sowohl von der wissenschaftlichen als auch von der Managementseite her. Und normalerweise bauen sich die Regierungen dann eine Struktur auf, die dann permanent in dem Krisenstab die wissenschaftlichen Beratungen vornimmt. Das ist eine multidisziplinäre Gruppe. Die Leute werden herausgelöst aus ihrem Tagesgeschäft. Also die sitzen da nicht mehr, ich sag mal ein paar deutsche Beispiele, in der Leopoldina, im Max-Planck-Institut oder in einem, sind nicht mehr ärztlicher Direktor in einem Krankenhaus, sondern die werden herausgelöst, arbeiten dann für den Krisenstab 24 Stunden am Tag, meistens dann gleich. Und dann werden die Probleme dort auf den Tisch gebracht. Ein Beispiel, nehmen wir mal, lohnt es sich, Grenzen zu schließen, wenn Omikron kommt, als aktuelles Beispiel. Mhm. Und dann sitzt in diesem diesem multidisziplinären Expertenteam, sitzen eben auch natürlich Rechtswissenschaftler, Politikberater, auch Kommunikationsexperten mit dabei, aber auch Gesundheitsökonomen, Epidemiologen, Virologen, Vakzinologen. Und die Aufgabe ist dann nicht für dieses Team, jeder einzeln seine Meinung zu sagen, sondern die arbeiten zusammen. Und die Aufgabe ist es, drei Alternativen vorzulegen, mit denen dieses Problem hier, ich kann es konkret, machen wir die Grenzen zu oder nicht, besprochen wird. Und zu jedem einzelnen der drei konkreten Alternativvorschläge werden dann die einzelnen Vorteile und Nachteile evaluiert, und die werden dann vom gesundheitsökonomischen, vom medizinischen, von den sozialen Implikationen, die rechtlichen Rahmenbedingungen vorgestellt, und dann, das dauert sicherlich eine gewisse Zeit, bevor sich die Gruppe dann warm gelaufen hat, aber dann, wenn das eine gewisse Zeit geht, dann kommen solche Alternativvorschläge innerhalb eines Tages und können auch der Politik vorgelegt werden. Und da gab es bisher in der letzten Zeit genügend Möglichkeiten, diese Gruppe dann auch zu etablieren. Und der Vorteil einer solchen Gruppe ist natürlich, dass sie auch keiner anderen Institution dann verantwortlich sind. Die machen das unabhängig voneinander. Und es geht eben nicht darum, dass der Intensivmediziner sagt, ich gehe jetzt hier raus, das interessiert mich nicht mehr, weil das jetzt völlig falsch läuft, sondern die müssen eine Kompromisslösung finden für die Politik, die als Entscheidungsvorschlag dann generiert wird. Natürlich muss die Politik dann entscheiden, Vor- und Nachteile evaluieren.
Das hätten Sie sich also gewünscht, dass es auch früher implementiert wird. Wir haben eine neue Regierung, die das möglich machen möchte, Krisenstäbe auch einrichten möchte. Einen davon direkt im Kanzleramt, kommen wir noch drauf. Klaus Holitschek ist jetzt mit in der Runde, CSU, bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, derzeit auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Erstmal Grüße nach Bayern.
Hallo und grüß Gott.
Schauen wir doch mal, wie es tatsächlich gelaufen ist in Bayern. Klären wir, welche Rolle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der politischen Entscheidungsfindung spielen und gespielt haben. Wie läuft das bei Ihnen ab?
Also natürlich ist das Thema der wissenschaftlichen Beratung ein ganz zentrales. Also wir haben ständig Austausch mit verschiedenen Gruppen der Wissenschaft, ob es jetzt Virologen sind, Epidemiologen, Intensivmediziner, die auch bei Kabinettssitzungen mit dabei sind. Es finden verschiedene Runden statt mit Wissenschaftlern, wo wir uns zuschalten, wo wir auch Meinungen aufnehmen. Wir haben ein Institut ja mit dem LGL, dem Landesinstitut für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, das auch eine hohe wissenschaftliche Expertise mitbringt in vielen Fragen. Und aus diesem Themenbereich muss man natürlich dann auch Entscheidungen ableiten. Man muss dann abwägen. Und die Politik muss immer auch zum Schluss, glaube ich, entscheiden auf Grundlage der Fakten und auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Wann und wo, sagen Sie, ziehen Sie dann tatsächlich die wissenschaftlichen Berater dazu? Also wo sagen Sie dann, jetzt müssen wir aber direkt auch die Ansprache suchen?
Also eigentlich permanent ist der Austausch, auch bei mir als Staatsminister, auch direkt da rein, findet eigentlich dauernd statt. Ob das jetzt auch zu Fragen des Ethikrates sind zum Beispiel auch ein wichtiges Thema in vielen Bereichen oder dann auch die Nachfrage an den Intensivmediziner oder an den Virologen. Wir sind eigentlich ständig in einem Prozess, wo wir diese Dinge mitnehmen und dann bewerten und aufgrund dieser Bewertung dann auch Entscheidungen fällen, weil das ja auch eine Frage ist der Glaubwürdigkeit letztendlich. Und die Basis muss ja eine wissenschaftliche Erkenntnis sein, damit Politik auch dann diese Entscheidung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern vernünftig begründen kann.
Klaus Holitschek, ich muss an dieser Stelle mal ganz kurz das Thema wechseln, weil hier die Eilmeldungen auflaufen, dass SPD-Politiker Olaf Scholz zum Kanzler gewählt wurde. Sie als CSU-Politiker, wie schauen Sie jetzt nach Berlin?
Gratulation, Glückwünsche? Natürlich, selbstverständlich. Es ist in der Demokratie ein normaler Prozess, dass Wahlen entschieden werden von den Bürgerinnen und Bürgern. Olaf Scholz ist der neue Kanzler dieser Republik. Ich wünsche ihm alles, alles Gute, Gottes Segen und viel Fortune für diese große Herausforderung. Und ich habe ja schon gesagt, ich begrüße es ausdrücklich auch, dass mit Karl Lauterbach jetzt ein Gesundheitsminister an der Stelle ist, der aus dem Fach auch herauskommt.
Herr Holitschek, wir schalten kurz nach Berlin zu meinem Kollegen Stefan Detjen. Es ist vollbracht.
Ja, so ist es, Petra Enzminger. Olaf Scholz ist gewählt. Die Bundestagspräsidentin hat in diesem Augenblick das Ergebnis verkündet. 395 Stimmen hat Olaf Scholz bekommen. 369 wären nötig gewesen zur Kanzlermehrheit, zur absoluten Mehrheit der 736 Abgeordneten. 416 Stimmen hätte die Ampelkoalition aufbringen können. Also 21 Stimmen aus den eigenen Reihen haben Olaf Scholz gefehlt. In diesem Augenblick, gerade während wir hier sprechen, hat Olaf Scholz erklärt, dass er die Wahl annimmt. Jetzt in diesem Augenblick werden Blumensträuße gereicht. Es gab schon bei der Verkündung des Ergebnisses langen Applaus. Die Koalitionsfraktionen haben sich erhoben. Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat Scholz den ersten Blumenstrauß überreicht. Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef von CDU, CSU, ist jetzt der Nächste, spricht gerade mit dem neu gewählten Bundeskanzler. Olaf Scholz wird sich jetzt auf den Weg machen ins Schloss Bellevue zum Amtssitz des Bundespräsidenten, wird dort die Ernennungsurkunde erhalten und dann im Bundestag den Eid ableisten. Dann wird man wieder gesammelt zurückfahren ins Bellevue. Dann werden die Ministerinnen und Minister der neuen Regierung ernannt und ebenfalls dann ihren Eid im Bundestag ableisten. Das gibt also jetzt ein bisschen Hin- und Hergefahre. Und jetzt die lange Reihe der Gratulantinnen und Gratulanten. Armin Laschet war gerade da, hat Olaf Scholz gratuliert. Jetzt Gratulanten aus den Reihen der SPD, der Grünen. Die künftige Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann, übergibt gerade ihren Blumenstrauß. Also so geht das jetzt weiter. Ein neuer Kanzler ist gewählt, Angela Merkel. Das ist auch zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, kann Olaf Scholz hier nicht im Plenarsaal gratulieren. Sie verfolgt das Ganze ja von der Besuchertribüne aus.
Für Olaf Scholz vorerst der Höhepunkt seiner Karriere, für uns alle ein Wechsel. Sie sagen es, Angela Merkel geht nach einer 16 Jahre andauernden Ära. 21 Stimmen haben ihm gefehlt. Aber würden Sie sagen, was bedeutet das für die Republik auch jetzt, diese Wahl?
Na, zunächst mal sehen wir hier, und das spürt man auch hier im Bundestagsgebäude, wo wir sind, das ist ein wirklich demokratischer Machtwechsel, den wir hier erleben können. Es gab zu Beginn der Sitzung, als die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas Angela Merkel noch als geschäftsführende Bundeskanzlerin auf der Zuschauertribüne besucht hat, gab es zum ersten Mal langen Applaus. Alle Abgeordneten, bis auf die der AfD-Fraktion, haben sich erhoben, um der scheidenden Kanzlerin noch mal ihren Respekt auszurücken. Da kam auch noch mal etwas von dieser demokratischen Kultur von Gemeinsamkeit zum Ausdruck, die sich jetzt eben auch darin spiegelt, dass jetzt hier eben umfassend gratuliert wird, dass das ein reibungsloser Machtwechsel ist. Ich habe auf der Pressetribüne gesessen, bevor die Sitzung begann. Da konnte man sehen, wie Angela Merkel dort lange, lange zusammenstand mit dem künftigen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, der rechten Hand von Olaf Scholz, seinem engsten Vertrauten, demjenigen, dem das Management der Regierungsarbeit jetzt ab heute obliegen wird. Und Angela Merkel und Wolfgang Schmidt haben sich da lange ausgetauscht. Wahrscheinlich hat sie ihm den einen oder anderen Tipp gegeben. Sie haben über das Kanzleramt gesprochen, das nun eine ganz zentrale Rolle natürlich hat, gerade in diesem Dreierbündnis von drei Fraktionen, vier Parteien, wenn wir CDU und CSU getrennt, drei Parteien der Ampelfraktion, wenn man die nimmt, da wird der Koordinierungsaufwand, der im Kanzleramt geleistet werden muss, ja noch mal mehr wachsen. Also diese Machtzentrale der Republik wird sicherlich noch mal an Bedeutung gewinnen.
Mhm. Demokratischer Machtwechsel einerseits, über den wir uns hier alle freuen können, dass wir in einer Republik leben, in der das möglich ist. Auf der anderen Seite sagen Sie, es wird nicht ganz so einfach mit drei Parteien jetzt. Und Zeit ist ja tatsächlich auch nicht inmitten der Pandemie fürs Ausruhen. Da geht es jetzt gleich weiter politisch, nämlich wie?
Ja, das ist jetzt ein fliegender Wechsel. Wir werden jetzt Reisen erleben. Die künftige Außenministerin Annalena Baerbock wird gleich losreisen. Brüssel, Paris, Warschau sind die ersten Reiseziele. Olaf Scholz wird nach Paris reisen. Dann nächste Woche steht der erste EU-Gipfel mit dem neuen Bundeskanzler auf seiner Agenda. Aber natürlich, Sie haben das erwähnt, Corona steht dafür, dass die Krisen keine Zäsur machen. Die gehen weiter, die internationalen Krisen, die Lage in Osteuropa, Ukraine, Weißrussland, alles das sind Themen, die die neue wie die alte Regierung beschäftigen. Und da wird es einen fliegenden Wechsel geben müssen.
Stefan Detjen, danke schön. Live zugeschaltet aus Berlin anlässlich der Wahl des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Die ist also verbracht. Ich schalte zurück in unsere Runde. Wir sprechen heute in der Agenda über die Corona-Pandemie und das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft in dieser Pandemie. Klaus Holleczek hat gerade schon gratuliert, ist uns zugeschaltet aus München, CSU, der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege und auch Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz. Greifen wir nochmal auf, was wir davor auch besprochen haben. Was würden Sie sagen, das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik gerade in den zurückliegenden Monaten zum Teil auch ein schwieriges?
Ich glaube, das Verhältnis zur Wissenschaft eigentlich nicht. Ich erinnere mich an viele Publikationen, zum Beispiel auch der Leopoldina, die ja die Nationale Akademie auch ist. Die Lage ist ernst, wo wir in der Politik sehr bewusst auch dann Entscheidungen abgeleitet haben. Ich glaube, wir haben ein schwieriges Verhältnis zu manchen Institutionen, ohne das jetzt negativ sehen zu wollen. Zum Beispiel, wenn wir sehen, die Frage der Kommunikation miteinander, aber auch nach außen. Ich denke jetzt auch an die ständige Impfkommission, wo man natürlich auch fragen muss, wie kann man in einer Pandemie vor eine Lage kommen und wie kann man, wenn man wissenschaftliche Daten im Nachhinein auswertet, vielleicht auch mal Expertenmeinungen als Maßstab nehmen, um schnell Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, die Pandemie ist für uns alle eine Riesenherausforderung, Politik und Wissenschaft, um eben auch sehr schnell auch dann entscheiden zu müssen, natürlich abzuwägen. Darin liegt, glaube ich, ein Verbesserungsbedarf der Institutionen insgesamt, aber das Primat der Wissenschaft, das halte ich in so einer Lage für existenziell.
Elvira Rosert, ich habe Sie gehört, Sie haben sich ein ganz bisschen geräuspert, weil Sie das nicht ganz so erleben?
Ich würde sagen, die STIKO ist kein besonders gutes Beispiel für Wissenschaft in dem Bereich. Ja, das ist eine wissenschaftliche Kommission, die für sich beansprucht, klar nach Datenlage zu entscheiden, hat aber in dieser Situation mehrfach kommuniziert außerhalb des Gremiums, in dem eben einzelne Vertreter bereits an die Medien gegangen sind, und sie haben kommuniziert an der internationalen Datenlage vorbei. Und das hat mich unheimlich irritiert. Ja, so sei es mit Blick auf die Impfung von Schwangeren, wo eigentlich schon sehr, sehr früh sehr klar war, dass das Risiko für sie durch Covid erhöht wird. Das heißt, dass sie eigentlich hätten zu denjenigen gehören müssen, die prioritär geimpft werden. Und wir erleben das jetzt gerade wieder bei der Impfung von Kindern. Das heißt, es ist eine wissenschaftliche Institution, die aber wissenschaftlich für sich selbst so enge Grenzen definiert hat, was sie als Datenbasis akzeptiert, dass man sich doch nur irritiert zeigen kann.
Wir haben jetzt von der STIKO niemanden dabei. Ja, das ist ja viel diskutiert worden. Herr Wolitschek.
Aber wenn ich, genau das habe ich ja gemeint, dass wir einfach die Lehren aus der Pandemie auch ziehen müssen, auch der Institutionen. Wir haben das RKI, wir haben die STIKO und ich sehe das wie Sie. Wir kommen eigentlich nicht vor die Lage, weil das Instrument ein ganz anderes ist, auch aus ganz anderen Situationen heraus. Und wir müssen da nochmal wirklich auch schauen, wie wir das verbessern können. Das, glaube ich, ist schon wichtig. Und ein Kernthema ist selbstverständlich in dieser Pandemie die Kommunikation. Auch da haben wir in der Politik natürlich Dinge nicht immer optimal gemacht, indem wir kommuniziert haben sehr schnell, indem wir gemerkt haben, die Ketten dann zu den Ärzten, Impfstoff freigegeben, AstraZeneca, einmal für die über 60-Jährigen, dann wieder zurück. Das sind natürlich schon Prozesse, die suboptimal waren.
Aber Wolitschek, das klingt jetzt so, als wären das alles Anfängerfehler gewesen, aber es waren ja 2 Jahre, die wir jetzt inzwischen umgebracht haben, wo man wirklich sagen kann, da hätte Politik auch schon lernen können, oder?
Ja, ich glaube, wir lernen alle in dieser Pandemie jeden Tag dazu und wir haben ja auch gelernt. Also ich glaube, wir haben in diesen Prozessen natürlich immer wieder dann nachgesteuert und ich glaube auch aus diesen Wellen schon Dinge herausgezogen. Wenn ich daran denke, wir haben zum Beispiel ein Pandemie-Zentrallager aufgebaut, damit wir Schutzausrüstung vorhalten können oder auch andere Prozesse optimiert. Also das, denke ich, ist schon angekommen.
In Zeiten der Corona-Pandemie das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft. Darüber sprechen wir heute hier in der Agenda. Sie können sich weiter beteiligen, indem Sie anrufen 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen. Ich sage Sie nochmal 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an agenda@deutschlandfunk.de und wir hören uns gleich wieder nach den Nachrichten. Um 10.35 Uhr geht es weiter hier im Deutschlandfunk mit der Agenda, in der wir heute über das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft sprechen in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen, damit wir Sie in die Sendung stellen können, die 00800 4464 4464 zu wählen. Leider gibt es ein technisches Problem bei uns heute, sodass wir keine Hörerinnen und Hörer in die Sendung direkt stellen können. Jedenfalls ist das der Stand im Moment. Aber ich kann natürlich zitieren. Das heißt, Sie können uns weiter fleißig schreiben an diese E-Mail-Adresse agenda@deutschlandfunk.de. Und das haben auch schon einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Helmut Krüger zum Beispiel hat uns aus Potsdam geschrieben, die grundsätzliche Herausforderung oder Schwierigkeit zwischen Wissenschaft und Politik liegt genau darin, dass Wissenschaft notwendigerweise abstrakt sein muss, also nicht subjektiv und persönlichkeitsbezogen, Politik aber im Mindestmaß immer anschaulich sein muss. Und geschrieben hat uns auch Nicole Bärwald-Wohlfahrt, Ihres Erachtens nach steht die Politik in der Frage der Beachtung vor einem unlösbaren Dilemma, da Wissenschaft gänzlich anders funktioniert als Politik. Gerade dann, wenn Politik unter Stress gerät und schnell effektive Lösungen gebraucht werden, kann eigentlich nicht auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgegriffen werden, da diese binnen so kurzer Zeit immer nur vorläufige Ergebnisse bieten kann. Umfangreiche Studien dauern Jahre und selbst dann ist es immer noch möglich, dass mehrere Wissenschaftlerinnen zu jeweils anderen Ergebnissen kommen. Diese Debatten haben wir, so schreibt sie ja, gerade im Frühjahr 2020 gesehen, als die Virologen Streeck, Drosten und Schmidt-Nasit mit unterschiedlichen Einschätzungen aufgetreten sind. Ja, Professor Klaus Stöhr, Sie sind Wissenschaftler, Virologe, Epidemiologe, freier Berater, waren bei der WHO in Beschäftigung und haben auch bei einem Pharmakonzern gearbeitet. Wenn Sie diese beiden Hörerinnen stimmen, sich nochmal zusammennehmen, würden Sie sagen, ja, es gibt einfach durch die unterschiedliche Herangehensweise und durch die unterschiedlichen Betrachtungen, die ja sein müssen, einfach dadurch natürliche Konflikte bzw. Missverständnisse, die auftauchen können?
Ja, ich glaube, Politik und Wissenschaft haben ja unterschiedliche Aufgaben und auch unterschiedliche Prozesse, nach denen sie funktionieren. Für mich ist Wissenschaft ausgerichtet auf Erkenntnisgewinn und auf Erkenntnisvermittlung. Das sind die beiden hauptsächlichen Standbeine. Und diese Erkenntnisvermittlung sollte und auch der Gewinn sollte Ergebnis stattfinden. Und man sollte vernünftige, anerkannte, gültige Methoden verwenden. So, das macht die Wissenschaft. Die Politik hat natürlich eine ganz andere Aufgabe.
Die muss das dann aufgreifen.
Eine der Aufgaben der Politik besteht auch darin, die Strukturen dafür zu schaffen und die Prozesse und das System, um unter den entsprechenden Bedingungen effizient Wissen nicht zu beschaffen. Das heißt also, hier kann man nicht der Wissenschaft die Aufgabe geben, ihr müsst jetzt die Strukturen schaffen, dass ihr die Politik richtig informiert. Das könnte komplementär sein. Das könnte vielleicht als Ersatz von mangelnder Führungskraft durch die Politik dann auch geschehen. Und so ist das ja dann auch passiert. Sondern die Politik hier muss die Führungskraft zeigen, die Strukturen und Prozesse aufzubauen, dass eine Gewinnung von Wissen auch unter hohem Druck, unter Krisenbedingungen möglich ist. Und dann, wie immer, auf der Grundlage von unvollständigen Wissen müssen dann auch Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist die Aufgabe der Politik. Und ich glaube, hier hat sie dann nicht die Möglichkeiten, die es auch gibt, ausgenutzt. Ich kenne das natürlich von der Industrie, da arbeitet man immer in Krisen, da ist jeder Tag fast eine Krise. Und hier gibt es entsprechende, kann man auch in Textbüchern nachlesen, wie man Krisenmanagement macht, was man für Systeme, Prozesse, Organisationen aufsetzt. Also ich glaube, hier ist das einfach das System, das die Politik hätte aufstellen müssen, um Wissen sich zu beschaffen in einer Art und Weise, dass es passt zu dem entweder Routinemodus oder Krisenmodus. Das System hat man nicht generiert.
Also da hat Ihnen was gefehlt in der Krise. Umgedreht, Klaus Holitschek, der in den ersten 20 Minuten noch bei uns war, ist leider nicht mehr in der Leitung. Der musste aus terminlichen Gründen die Runde verlassen. Das ging so schnell, ich konnte gar nicht mehr verabschieden. Das will ich an dieser Stelle nachholen, der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege. Ich hätte das nämlich gerne an ihn weitergegeben und mit der Frage auch verbunden, mischt sich Wissenschaft dennoch womöglich in der Corona-Krise auch zu sehr manchmal in die Politik ein? Herr Stöber, was würden Sie sagen?
Kann ich da vielleicht noch ganz schnell, ich will nicht wegnehmen, ganz schnell noch dazu. Ich glaube, dieses Vakuum, das die Regierung auch gelassen hat, bei nicht nur dem professionellen Krisenmanagement, sondern auch bei der professionellen Krisenkommunikation, die ja Teil des Krisenmanagements ist, hat halt dazu geführt, dass diese Kakophonie entstanden ist. Natürlich ist es normal, richtig und wichtig, dass Wissenschaftler sich zu Wort melden. Aber es ist natürlich auch wichtig in dieser Situation, dass die Regierung eine starke Stimme bietet, die wissenschaftlich kompetent, aber natürlich auch politisch mit dem entsprechenden Rückenhalt die Position der Regierung vertritt. Und gegenwärtig ist es ja auch immer noch so aus meinem Blickwinkel, dass die Kakophonie nicht aufhört, dass jedem, der ein Mikrofon bekommt, der hält es dann noch für notwendig, zu allen Themen eigentlich zu denen, wo er vielleicht nicht so viel Ahnung hat, was sagt.
Wobei man merkt, auf Bundesebene, die neue Bundesregierung, die gibt sich ja alle Mühe, genau diesen Eindruck nicht mehr entstehen zu lassen. Aber Sie haben mehrere Stichworte genannt, die mich veranlassen, noch jemanden in die Runde zu holen. Sie sprechen von Krisenkommunikation, Kakophonie, Krisenmanagement. Gut beraten ist da das große Fragezeichen, ein Thema, das auch Gisela Golblirsch beschäftigt. Sie ist als Kommunikationsberaterin tätig, kennt sich also mit Krisenkommunikation gut aus, ist auch Inhaberin einer PR-Agentur, Journalistin, jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Einen wunderherrlichen guten Morgen.
Und Sie haben schon zugehört, was Herr Stöhr auch hier geschildert hat. Politik und Wissenschaft in der Corona-Pandemie, da läuft in der Kommunikation manches aneinander vorbei. Aber der Vorwurf lautet auch, die Bundesregierung bzw. die Politik hat einfach zu vielstimmig gesprochen. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Also diese Kakophonie kommt natürlich unten an. Das ist ganz klar. In der Bevölkerung kommt an, dass keine Linie drin ist. Wobei ich jetzt aber auch die führenden Politiker etwas in Schutz nehmen muss, weil es war eine so unübersichtliche Lage, dass ich glaube, dass die Lage sehr lange unterschätzt worden ist. Und man hätte selbstverständlich, ich denke, von allen, die Verantwortung tragen, mit Ausnahme der Virologen, die das vermutlich relativ schnell erkannt haben, auf was es rausläuft. Dennoch ist es ja nicht so, dass diese Pandemie in einen luftleeren Raum reingestoßen wäre. Ich meine, es war eine Lage da, die ohnehin den Politikern, der Bevölkerung sowieso schon sehr viel abverlangt. Das heißt, die Pandemie kam obendrauf. Und da auf die Schnelle gut zu reagieren, glaube ich, ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Unterfangen in einer Politiklandschaft, bei der eben nicht eine Regierung mit einer Stimme spricht, sondern ein gesamtes Parlament in unterschiedlichsten Variationen sich zu Wort meldet.
Was ja aber auch in einer Demokratie gewollt ist, Pluralität.
Eben, deshalb zu sagen, wir hätten jetzt gerne aber jetzt die einzelne Stimme, ist nett, ist auch eine schöne Vorstellung, aber ich glaube, es ist tatsächlich nur bedingt durchführbar. Was es gebraucht hätte, mit Sicherheit, ist das, was die neue Regierung jetzt gerade aufstellt, nämlich eine konzertierte Gruppe, die sich damit beschäftigt. Und wahrscheinlich wären alle deutlich besser gefahren, wenn es eine Stimme gegeben hätte, die außerhalb der Politik und außerhalb der Wissenschaft, also wirklich sehr neutral, einfach permanent erzählt, was gerade eben an Wissen da ist und an Überlegungen da ist.
Das haben Sie in einem anderen Interview auch schon mal so formuliert, dass Sie sich einen neutralen Pandemiesprecher gewünscht hätten. Das ist das, was Sie da gerade beschreiben.
Genau.
Wir sprechen ja heute über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik. Jetzt ist die Kommunikation der Politik in die Öffentlichkeit das eine. Da haben Sie auch gesagt, die neue Regierung möchte da Krisenstäbe implementieren. Das andere ist die Kommunikation untereinander zwischen den agierenden Akteuren. Sehen Sie da?
Ich höre Sie gerade nicht mehr.
Wir haben, wie gesagt, technische Probleme
offenbar
heute mit der Telefonanlage.
Ein technisches Problem.
Ja. Frau Goblesch, versuchen Sie noch mal anzuwählen. Schauen mal, ob wir es hinbekommen, dass
Sie
uns wieder hören können. Wir sind noch da, können Sie auch hören. Ich gebe mal in die Regie, dass wir möglicherweise...
Ich sehe, die Leitung steht, aber ich kann Sie leider nicht mehr hören.
Gut, wir versuchen, Frau Goblesch noch mal zu erreichen. Zugehört hat
Könnte ich was sagen zu Frau Goblesch?
Ich würde gerne Elvira Rosert noch mal ansprechen. Als Juniorprofessorin für Politikwissenschaft an der Universität in Hamburg sind Sie ja Beobachterin des Ganzen, eine neutrale Pandemiesprecherin oder einen Sprecher. Also auch die Frage, wird das, was man an vielen Erkenntnissen ja auch hatte, einer der Hörerinnen hat es ja auch angesprochen, auch unter den Wissenschaftlern gab es Vielstimmigkeit. Eine Stelle, die das bündelt und dann nach außen vorträgt, wäre das auch für die Wissenschaft hilfreich gewesen? Auch im Sinne der Glaubwürdigkeit?
So funktioniert Wissenschaft nicht. Also ich wüsste nicht, welche Institution das gewesen sein könnte, die versucht, sozusagen die Stimmen der Wissenschaft zu bündeln und dann gewissermaßen neutral zu vermitteln. Wichtiger wäre es gewesen, und das ist, glaube ich, nicht so sehr die Frage, wie viele Akteure sich jetzt äußern, sondern was ist unser Umgang mit diesem Problem? Und ich glaube, das ist etwas, was nie entschieden worden ist. Worauf arbeiten wir eigentlich hin?
Aber vielleicht, weil es in der Pandemie ganz schwierig ist, auch in die Zukunft zu schauen?
Das zeigt sich ja nicht in den letzten Jahren, sondern es ist ja ganz häufig so, dass man aus wissenschaftlicher Perspektive sagen kann, dass bestimmte Entwicklungen ja vorhersehbar waren. Also zum Beispiel, eine Hörerin hat ja gesagt, die Wissenschaft ist langsam und ganz oft ist man ja in einer Situation, wo man gar kein aktuelles Wissen hat. Zum einen würde ich sagen, dass was sich ja jetzt zeigt, ist, wie schnell die Wissenschaft ist. Also wenn Sie sich die neue Virusvariante Omikron anschauen, es gibt jetzt schon Wissenschaftler, die Studien überblicken, die es aktuell dazu gibt auf Basis der Daten, die das ganz gut einschätzen können. Es sind jetzt schon erste Experimente gelaufen, um zu schauen, wie gut ist der Impfschutz. Also die Wissenschaft ist da auch wahnsinnig schnell. Ich habe eher den Eindruck, dass die Politik manchmal hinterherhängt. Das ist das eine. Und das zweite ist, was macht man, wenn man keine passenden Daten hat oder nicht so viel Wissen? Dann kann man sich immer noch auf Heuristiken stützen. Ja? Und eine davon wäre zum Beispiel in dieser Pandemie, und das hätte man auf jeden Fall schon lernen können, dass man lieber zu früh als zu spät handelt, dass man dem Virus möglichst wenig Raum lässt, möglichst wenig das durch die Bevölkerung zirkulieren lässt. Also sind so grundsätzliche Prinzipien, die immer noch nicht konsequent angewendet werden, sondern dass man immer eigentlich den gleichen Fehler wiederholt und darüber darf man auch frustriert sein.
Frau Rosett, ich möchte da trotzdem nochmal nachhaken. Frau Gublesch ist wieder in der Leitung, spreche ich auch gleich nochmal an, aber Sie haben gesagt, die Wissenschaft ist eigentlich sehr schnell und man hat eigentlich auch viel vorhersehen können. Aber ich erinnere mich an Sendungen, die wir hatten im März vor 2 Jahren, wo wir wirklich in die Zukunft geblickt haben und hatten so viele Fragezeichen, was dieses neue Coronavirus angeht. Wir wussten noch nicht, wie schnell die Impfungen da sein werden. Wir wussten noch nicht, welche Impfungen das sein könnten. Wir wussten noch nicht, wie schwierig die Ansteckung ist. Da wurde über Masken diskutiert, da wurde über Schmierinfektionen diskutiert. Mutationen waren noch gar nicht mit im Gespräch in dieser Abwägung, die damals getroffen wurde. Tun Sie da der Politik nicht ein bisschen Unrecht, wenn Sie sagen, man wusste eigentlich genug?
Die Politik war auf jeden Fall auch in einer schwierigen Lage. Da würde ich auch Frau Gublisch zustimmen. Ich denke aber schon, dass man im ersten Lockdown hätte die Entscheidung fällen müssen, dass es nie wieder zu einem Lockdown kommen darf. Und wie kommt man nicht zu einem Lockdown? Indem man eben die nächsten Wellen verhindert. Also ich glaube schon, dass man sehr früh hätte merken können, unabhängig von den ganzen Detailfragen, die Sie zu Recht aufwerfen, die nicht so klar beantwortet werden konnten, aber man hätte eben solche grundsätzlichen Positionen schon sehr früh festlegen können. Und dass man hätte sich darauf einigen können, dass wir als Gesellschaft nie wieder in diese Situation kommen, dass wir Schulen schließen müssen, dass die komplette Gastronomie schließen muss, dass wir andere Teile der Kultur und so weiter nicht mehr stattfinden lassen können. Also das ist eine Entscheidung, die man hätte im ersten Lockdown treffen müssen, weil man ja sofort gesehen hat, welche enormen Kosten das hat, wenn diese Bereiche geschlossen sind.
Also schneller lernen auch in einer Pandemie, das ist wahrscheinlich auch überlebensnotwendig, kann man sicherlich sagen, mit den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Herr Stöch, ich gebe Ihnen auch gleich nochmal das Wort. Gisela Gublisch ist jetzt wieder in der Leitung, die Kommunikationsberaterin. Wenn Sie auch hören, die Ausführungen von Frau Rosert, was würden Sie über das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik sagen, wenn es um die Kommunikation geht? Sind da auch möglicherweise unterschiedliche Erwartungen ein Problem?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil wenn ich mich jetzt in die Schuhe der Kommunikation stelle, ich kann nur kommunizieren, was ich weiß. Das heißt, ich kann nur kommunizieren, was da ist. Wo ich den Fehler sehe, war, dass man versucht hat, so lange zu warten, bis man irgendetwas sicher weiß, um dann zu kommunizieren. Man hat sich
gescheut. Keiner wollte was falsch machen.
Ja, man hat sich gescheut zu sagen, wir wissen es auch nicht. Wir gehen aber von irgendetwas Bestimmtem aus und von dieser Lage ausgehend würden wir jetzt das und das und das machen. Ich glaube, Angst ist ein extrem schlechter Berater und es hatten in der Politik, so wie ich das sehen kann, wirklich alle tierisch Angst. Sie hatten Angst, dass die Bevölkerung ihnen nicht folgt. Sie hatten Angst, dass die Bevölkerung genauso reagiert, wie sie jetzt reagiert und haben durch die Angst, durch das Nicht-Kommunizieren der momentanen Situation, haben sie genau das hergeführt. Und sie haben tatsächlich, und das war ein großer Fehler, die Bevölkerung in Deutschland als Einheit gesehen. Es gibt keine einheitliche Bevölkerung in Deutschland. Wir haben unterschiedliche Gruppen, wir haben unterschiedliche Lebenseinstellungen, wir haben unterschiedliche Ideen von Leben und wir haben ganz große nicht deutsch sprechende oder nicht deutschsprachliche, muttersprachliche Gruppen in unserem Land. Und man hat den Grundsatz der Kommunikation vergessen. Ich kann nicht alle ansprechen. Ich muss immer Gruppen ansprechen. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie sage ich beispielsweise, wir wissen nicht, was der nächste Schritt sein wird, gehen wir davon aus, das sei jetzt ein Kommunikationsinhalt. Wir wissen nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Dann kann ich das unterschiedlichen Gruppen sehr unterschiedlich sagen. Und dann habe ich die auch im Boot, weil ja im Grunde, das sehen Sie ja an den Zuschriften, die Sie zu dieser Sendung kriegen, die Leute verstehen ja, dass man es nicht wissen konnte. Also ich gehe jetzt nur vom Kommunikativen aus und sage, man hat die Grundsätze der tatsächlichen Kommunikation, die man braucht, nämlich zielgruppenorientiert und dialoggruppenorientiert zu arbeiten, die hat man außen vor gelassen.
Das richtet sich jetzt in Richtung Politik. Wir sprechen über das Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, gerade in dieser Pandemie. Was würden Sie da sagen? Geht das auch in Richtung der Wissenschaft? Gab es da möglicherweise eben auch Versäumnisse bzw. ja, Kommunikationsfehler, die auch die Politik vor schwierige Aussagen getrieben hat?
Ich denke, ein Wissenschaftler kann nur das sagen, was er weiß. Und das haben viele getan. Das Problem, denke ich, war, dass sehr schnell zu diesem "Wir wissen dies und jenes" sofort eine Forderung geknüpft worden ist. Und in dem Moment, wo ich eine Forderung, also eine Interpretation dessen, was ich weiß, verknüpfe, setze ich natürlich jemand anderen in die Schuld oder in die Notwendigkeit, dieser Forderung Folge zu leisten. Dass die Wissenschaft sich so auch zum Teil unterschiedlich zu Wort gemeldet hat, liegt ja nicht daran, dass haufenweise Virologen gekommen sind und gesagt, ich will jetzt ins Fernsehen, sondern es kamen ja die Medien und haben sich ihren Virologen gesucht.
Einen Informationsauftrag erfüllt.
Ja, und die Vielfalt der Medien erzeugt eine Vielfalt an Meinungen, auch seitens der Wissenschaft. Das ist doch vollkommen klar.
Aber Sie haben es ja auch gesagt, also wenn Erkenntnisse an Forderungen geknüpft werden, dann wird es möglicherweise auch schwierig?
Immer.
Weil die Politik dann unter Zugzwang steht?
Ja, vor allen Dingen, weil die Politik nicht mehr die Zeit hat, sich zu orientieren. Weil wenn wir immer sagen, die Politik, wir reden hier von einzelnen Menschen, die miteinander irgendeine Richtung einschlagen sollen. Das ist ein ganz komplexer Prozess, der da läuft. Und wenn von außen aus verschiedensten Richtungen permanent Forderungen gerichtet werden, dividiert sich natürlich die klare Linie auseinander. Weil es gibt immer Leute aus der Politik, die dann nach vorne gehen und irgendwas erzählen, aus welchen Gründen auch immer. Das sei ihnen ja auch unbenommen. Jeder Politiker hat seine Anhängerschaft, hat seine Art zu kommunizieren. Also wir reden hier nicht von einem Versagen eines Systems, sondern wir reden hier von einer ganz natürlichen einem ganz natürlichen Prozess innerhalb eines sehr divergierenden Systems.
Klaus Stör, Sie hatten... Publisch,
wenn ich genau. noch mal was sagen darf.
Sehr gerne.
Ich stimme Ihnen zu, dass das natürlich eine sehr komplexe Situation war. Wenn man aber, glaube ich, von der Bundesregierung so ein großes Vakuum lässt, dann darf man sich auch nicht wundern.
Das heißt, Sie würden sagen, die Wissenschaft ist da reingesprungen, weil sie gesehen hat, wir müssen handeln, es gibt keine Zeit zu warten, die Politik hat zu viel Raum gelassen.
Ja, das ist zu einfach. Ich meine, es gab ja viele engagierte Leute, die mit sehr gutem Wissen und besten Gewissens sich eingemischt haben. Aber es gab auch sicherlich viele, denen man ein Mikrofon hingehalten hat, nachdem man sie gefragt hat, wie ihre Laborergebnisse sind und dann gefragt hat, wie der Impfstoff bei Schwangeren wirkt. Dann haben sie sich auch noch gemütlich gefühlt, auch dazu noch eine Meinung zu sagen. Mhm. Aber lassen Sie mich noch mal zurückkommen zu dem Frage neutraler Sprecher. Hier geht es ja eigentlich nicht darum, dass man irgendwie jemanden dann installiert und hofft, dass der derjenige ist, der dann für die, wo alle hinhören, sondern das muss man sich erarbeiten. Das muss die Bundesregierung, die ein Kommunikationszentrum hat, sich erarbeiten, dass sie diejenige Einrichtung wird, zu der man geht, zu der man Vertrauen hat. Und dazu gehört genau das auch, was Frau Gubisch aus meiner Perspektive gesagt hat, nämlich, dass man die Grundsätze der Kommunikation einhält. Und dazu gehört auch, das lernen wir den Studenten, dass man sagt, was man weiß, dass man sagt, was man nicht weiß und dass man sagt, was man dann unternehmen wird. Und genau diese Grundsätze sind meines Erachtens, und da stimme ich Ihnen völlig zu, Frau Gubisch, nicht eingehalten worden, dass man eben nicht gesagt hat, was man nicht weiß. Und lassen Sie mich vielleicht noch eins zu sagen, zu Frau Rosett, ganz schnell. Sie sagten, dass Ihnen gefehlt hat, am Anfang der Pandemie die Strategie. Die dachten, wo arbeiten wir hin, war nicht klar. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Das ist eigentlich der Punkt, wo man eigentlich, ich meine, Alexander der Große hat das gehabt für seinen Kriegszug. Jeder, der eine Firma leitet, hat das. Und ohne Strategie geht es nicht. Und die Bundesregierung hatte keine Strategie. Man hat das Ende der Pandemie nicht von Anfang an durchdacht. Dann hätte man natürlich viele der Fehler, Herdenimmunität erreichen, Grenzen schließen, alle impfen und dann ist es vorbei. Viele dieser Mythen, die hier entstanden sind, hätte man vermeiden können, die ja jetzt noch durch die Population schwirren und die immer noch nicht hilfreich sind, tatsächlich die Leute hinter die Kontaktbeschränkung zu bringen und die hinter die Impfung.
Wobei Frau Goblesch ja auch schon gesagt hat, das ist eigentlich fast ein bisschen viel verlangt, dass man direkt mit Beginn so einer Pandemie und dann auch im Verlauf direkt schon sagen kann, wo es hingeht, wo die Reise hingeht, weil einfach zu viele Fragen offen waren, oder Frau
Goblesch? Da stimme ich Ihnen zu. Aber es gibt auch sehr gute Textbücher für Influenza, Textbücher für Pandemien. Da kann man eine ganze Menge nachlesen der Dinge, die Sie gerade vorhin angesprochen hatten.
Da muss man dazu sagen, Sie sind ein ausgewiesener Experte. Sie haben bei der Weltgesundheitsorganisation auch das globale Influenza-Programm geleitet. Waren da SARS-Forschungskoordinator, da sind Sie vielleicht aber auch dem einen oder anderen Politiker durchaus ein bisschen voraus, oder?
Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ich habe auch 10 Jahre war ich verantwortlich für die Pandemievorbereitung weltweit. Also ich glaube schon, dass ich da inhaltlich einiges weiß, aber das heißt ja nicht, dass man dieses Wissen strukturiert sich auch beschaffen kann. Und das ist wieder, wie gesagt, die Aufgabe, die ich bei der Politik sehe, so einen wissenschaftliche Politikberatung umzuwandeln von dem Routinebetrieb in den Krisenmodus. Und da muss man immer Entscheidungen fällen auf unvollständiger Datenbasis. Aber das kann man eben so gut machen, wie es geht. Und dazu gehört meines Erachtens ein unabhängiger Expertenstab. Und wenn die Bundesregierung jetzt so etwas etabliert und einmal in der Woche einberuft, ist das meines Erachtens auch wieder zu wenig. Herr Holitschek hatte gesagt, dass sie sich auch natürlich Wissen reinholen in die Beratung. Aber das ist wie bei der Papstwahl. Da mauert man die Leute ein und lässt sie erst rauskommen, wenn sie einen Kompromiss gefunden haben.
Wobei es zwei Gremien geben wird, auch noch den täglich tagenden Krisenstab im Kanzleramt, Gisela Goblesch. Das, was wir gerade gehört haben, für den Anfang vielleicht zu viel verlangt, aber jetzt höchste Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass ein solcher Krisenstab schon während des ersten Lockdowns etabliert hätte werden müssen.
Da setzen wir gleich nach den Nachrichten nochmal an. Das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft, darüber sprechen wir hier in der Agenda. Und wir hören uns nach 11, dann nach den 11 Uhr Nachrichten hier wieder. Weiterhin mit Petra Enzminger am Mikrofon und wir sprechen über das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft in Zeiten der Corona-Pandemie. Und wir hören mal zwei Stimmen dazu, nämlich zum einen den Chef des Robert-Koch-Instituts, Robert Wieler, und davor den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, dem das Thema offensichtlich auf dem Herzen liegt. Beim Forum Bellevue Mitte November ging es im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, um Lektionen aus der Pandemie und da hat er Folgendes gesagt.
Politikerinnen und Politiker müssen sich an wissenschaftlichem Wissen orientieren, aber sie müssen eben in einer Demokratie noch mehr tun. Sie müssen Werte abwägen, Interessen ausgleichen, Kompromisse erzeugen, Mehrheiten überzeugen, nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, Entscheidungen öffentlich begründen und natürlich Verantwortung für die Folgen jeder ihrer Handlungen, jeder ihrer Entscheidungen übernehmen. Durch dieses Verfahren, das ich eben natürlich nur skizziert habe, ist politische Macht in der Demokratie legitimiert.
Ja, da fehlt der Chef des Robert-Koch-Instituts, den ich Ihnen versprochen habe, aber der hat ganz klar ausgedrückt, wie sehr es in einer Pressekonferenz ihn schmerzt, dass er eben einfach nicht gehört wurde, auch seine Kolleginnen nicht gehört wurden und dass wir deswegen zu Weihnachten wohl in schwierige Fahrwasser geraten. Ja, das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Einerseits die Expertise der Wissenschaft, die gefragt ist wie nie. Andererseits dieser Abwägungsprozess, den Frank-Walter Steinmeier da auch gerade beschrieben hat, in dem die Politik ja auch nicht gefangen ist, aber dem sie verpflichtet ist in der Demokratie abwägen, welche Entscheidungen man treffen kann und soll. Nun wird es in der neuen Regierung einen Corona-Krisenstab unter General Breuer geben, angesiedelt im Kanzleramt mit täglicher Konsultation und zudem einen regelmäßig tagenden Wissenschaftsrat. Ist das hilfreich dann für die Kommunikation auch zwischen Wissenschaft und Politik? Klaus Stör, Sie haben vor den Nachrichten ja diese Gremien auch schon angesprochen als Virologe und Epidemiologe. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass die Kommunikation das Ganze verbessern kann jetzt?
Ja, ich habe noch nicht so einen genauen Eindruck, was der Krisenstab dort abdeckt. Aus meiner Erfahrung reicht es nicht aus, das zu tun, was jetzt offensichtlich ansteht, nämlich die Impfstofflogistik, Beschaffung und Verteilung zu organisieren. Ich glaube, das ist jetzt erstmal die Hauptaufgabe des Krisenstabes. Normalerweise ist der angebunden natürlich an dem Head of State, also an dem Regierungschef. Mhm. Und dazu gehört natürlich dann auch die Krisenkommunikation, und dazu gehört noch ein Koordinationszentrum, das auch sich mit dem Informationsmanagement, also der ganzen Datenerfassung, Analyse, Bewertung der allgemeinen Situation beschäftigt, mit täglichen Meetings, Publikationen dazu. Dann gibt es noch eine Abteilung Field Operations Management, also das sind diejenigen, die natürlich dann den Kontakt halten mit den Gesundheitsbehörden, mit den Kollegen vor Ort. Und natürlich, wie gesagt, diese strategische Kommunikationsabteilung. Ich weiß nicht, wie das aufgesetzt ist. Das muss man abwarten. Und was das Expertenteam beschäftigt, aus meiner Erfahrung, da funktioniert das eigentlich nur dann, wenn diese Kollegen herausgelöst werden aus ihrem normalen Berufsumfeld, dass sie nicht also für die Leopoldina, für eine Max-Planck-Institut oder wie auch immer sprechen, sondern integriert sind und hier die Aufgabe haben, die Politik wissenschaftlich zu beraten, aber eben das geht eben nicht, dass man sie anhört, sondern dass sie Strategiekonzepte erarbeiten, dass sie Bekämpfungskonzeptionen machen, dass sie eine Risikoeinschätzung durchführen. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob das aufgesetzt wird, das müssen wir abschauen.
Müssen wir abwarten, sagen Sie, und wir gucken gleich nochmal auf die Erwartungen, die die Runde an die neue Politik hat, beziehungsweise die neue Regierung mit Karl Lauterbach ja auch als Gesundheitsminister, einem Mediziner dann. Ich habe Sie aufgefordert, uns zu schreiben an agenda@deutschlandfunk.de oder uns anzurufen. Leider ist unsere Telefonanlage gestört, sodass wir keine Hörerinnen und Hörer in die Sendung direkt stellen können. Aber im Nachbarstudio sitzt mein Kollege Alfred Schmitz, der zusammenfasst, was Sie uns alles zugetragen haben.
Ja, jede Menge los, kann man sagen, bei dem Thema. Das beschäftigt wirklich viele Hörerinnen und Hörer. Und da schreibt zum Beispiel Thorsten Stab, er ist selbst Wissenschaftler an der Universität Würzburg. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die können nur die Karte zeichnen und verschiedene mögliche Wege zu alternativen Zielen aufzeigen. Die Politik muss dann den tatsächlichen Pfad festlegen, nachdem das zu erreichende Ziel definiert wurde. Wichtig wäre tatsächlich ein interdisziplinär besetztes wissenschaftliches Gremium, was intern offen diskutieren kann und danach dann zu einer gemeinsamen Karte für die Politik kommen sollte. Dies muss Handlungsoptionen und voraussichtliche Folgen beinhalten. In die gleiche Richtung, ein bisschen anders formuliert, geht's bei Vincent Felix Bartscher aus Schwerte. Er schreibt, ich bin Fan des Gedanken einer Technokratie. Ein Land regiert von Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet oder jeweils hochspezialisierte Berater für Bereiche wie Verkehr, Wirtschaft, Soziales oder eben Gesundheit. Im letzteren Fall haben wir ja jetzt einen Gesundheitsminister, der vom Fach ist. Nun hat Deutschland leider im Vergleich zu anderen Ländern, schreibt Herr Bartscher weiter, noch keine Fachkompetenzpflicht für Ministerinnen und Minister. Während der Pandemie hat sich die Bundesregierung zwar von Wissenschaftlern und Experten beraten lassen, allerdings völlig einseitig von Seiten der Virologen, schreibt er. Meinungen von Experten aus Psychologie, Soziales, Wirtschaft wären sicherlich auch hilfreich gewesen. Und in die Richtung geht auch Irene Maria Klöppel aus Köln. Sie schreibt, es kommt darauf an, welche Wissenschaft die Politik zu Rate zieht. Wenn nur Virologen gefragt werden, wird automatisch der Mensch auf den Körper reduziert. Wissenschaftler kennen eben nur ihr Fachgebiet. Und sie schreibt, dieses Silo-Denken kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen. Aber was ist mit Psychologie, Entwicklungspsychologie? Da schreibt sie besonders in Bezug auf die Kinder, die von der Pandemie und den Auswirkungen betroffen sind. Was ist mit Soziologie oder ökonomischen, also wirtschaftlichen Wissen um den Mittelstand? Da spricht sie natürlich die Lockdowns in der Wirtschaft an. Dann noch ein interessantes Zitat von Herrn Jeckel aus Nürnberg. 63 Jahre alt, hat er uns verraten in seiner Mail. Er hat den Eindruck, dass die Wissenschaft erst gefragt wird, wenn sie in die momentane Situation reinpasst. Also eine sehr kritische Anmerkung von ihm. Politik versucht sonst, die Wissenschaft zu lenken. Wenn die STIKO mal etwas sagt, was der Politik nicht passt, schreibt er in seiner Mail, wird sie als Ausnahmemeinung dargestellt. Und dann schreibt auch das interessant Markus Reiter, wirklich in einem Kanon von vielen interessanten Mails und Anrufen, die uns hier erreichen. Markus Reiter aus Stuttgart. Man darf nicht so tun, sagt er, als ob wissenschaftliche Ergebnisse unabhängig von der politischen oder von der Wertehaltung der Wissenschaftler sind. Auch die Wissenschaft ist geprägt von Eitelkeiten, Eifersüchteleien, Besserwisserei, Kollegenneid, die Forderung nach einem Lockdown ist nicht Wissenschaft, schreibt er. Es ist eine politische Forderung, so zu tun, als erfordere die wissenschaftliche Vernunft. Eine bestimmte politische Entscheidung ist Unsinn. Und dann haben wir vielleicht noch ein letztes von Herrn Mögling aus Leinfelden, Echterdingen. Er schreibt, wir müssen daraus lernen, wie die Pandemie bis jetzt verlaufen ist. Er ist Verwaltungsmensch, schreibt er und sagt, er ist schockiert darüber, wie viele Maschinerien nicht in Bewegung gesetzt wurden in der Pandemie. Er ist froh über den Föderalismus, aber manchmal müsse es einfach schneller gehen. Damit möchte ich die große Reihe von Zitaten unserer Hörerinnen und Hörer beenden.
Ja, und ich habe mir eifrig Stichworte aufgeschrieben. Wir können da in der Runde sicherlich das ein oder andere aufgreifen, was Sie gerade vom letzten Hörer beschrieben haben, aus dem Verlauf lernen. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen. Ein wichtiger Aspekt möglicherweise aber auch noch diese Interdisziplinarität, die ja auch gefordert wird von unseren Hörerinnen und Hörern. Professor Elvira Rosert, Juniorprofessorin für Politikwissenschaft an der Universität in Hamburg. Sie sind außerdem auch mitarbeitend an der No-Covid-Strategie für Deutschland und Europa. Und das ist ja ein interdisziplinäres Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass in den Wissenschaftsgremien, die jetzt implementiert werden sollen, dass da möglichst auch viele Fachbereiche vertreten sind?
Das wäre jetzt Spekulation. Also ich hoffe, dass man das gesehen hat. Ich finde auch, das hat sich verbessert in den letzten Monaten. Also zum Beispiel haben wir schon auch gesehen, dass die Psychologie, etwa wenn es um das Impfen ging, hinzugezogen wurde. Ich würde was anderes sagen wollen zu diesem Pandemierat, der eingesetzt wird. Was ich sehr, sehr wichtig finde, und das klang jetzt auch in einigen Hörerzitaten an, aber auch in dem, was Herr Stör vorher gesagt hat. Es ist sehr wichtig, dass die Politik transparent macht, auf welcher Basis werden eigentlich die Expertinnen und Experten in diesen Pandemierat berufen.
Also die Transparenz.
Die Transparenz, das ist das eine, sozusagen, warum wurden jetzt bestimmte Disziplinen berücksichtigt, warum wurden bestimmte Personen aus diesen Disziplinen berücksichtigt, damit eben nicht das passiert, was Herr Stör sagt, man hält irgendjemandem ein Mikro hin und dann darf sie oder er dann alles dazu äußern, was sie möchte. Der zweite Punkt ist aber auch die Begründungspflichtigkeit, die ich auch ganz stark in der Wissenschaft sehe. Und das greift den Punkt des einen Hörers auf, der angesprochen hat, dass auch Wissenschaft nicht wertefrei ist. Und das ist was, was tatsächlich auch sozusagen der Blick auf uns selbst ist. Auf Basis welcher ethischen Überzeugung kommunizieren wir eigentlich? Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben eine Sterblichkeit von 1%, das ist erst einmal eine neutrale Beschreibung, die sozusagen datenbasiert ist. Ob wir das jetzt für viel oder wenig befinden, ob wir jetzt daraus sagen, das finden wir akzeptabel oder nicht, ist eine ethische Entscheidung. Und eine, die eben sehr stark durch unsere eigenen moralischen Vorstellungen geprägt ist. Und das ist ein Aspekt, der mitkommuniziert werden muss, der Teil dieser Transparenz ist. Der zweite ist, dass ich mir wünschen würde, dass stärker von dem, was wir als klassischen wissenschaftlichen Diskurs pflegen, eben auch in der Politikberatung zum Tragen kommt. Das heißt, warum argumentieren Sie das jetzt so? Was ist Ihre Datenlage? Wie sicher sind Sie? Wird diese Erkenntnis dann und dann Bestand haben? Und so weiter. Ja, dass man sozusagen auch seitens der Medien die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die man interviewt, auch noch mal stärker befragt, woher jetzt diese Einschätzungen kommen.
Und es gibt eben so die Politikerinnen und Politiker.
Die sowieso auch, genau, sind in den entsprechenden Gremien, dass die, wenn dann jemand sagt, ich gehe davon aus, es wird keine vierte Welle geben, noch mal fragen, ja, worauf beruht diese Einschätzung? Schätzung. Ist es denn tatsächlich was, wovon wir ausgehen können bei 25 Millionen Ungeimpften? Also da würde ich mir auch einen kritischen Diskurs unter uns Wissenschaftlerinnen selbst, aber auch mit uns seitens der Medien und seitens der Politik wünschen. Dann kann man nämlich sehen, welche Argumente sind haltbar und welche sind es vielleicht nicht.
Danke erstmal an Alfred Schmitz, der uns die Hörerinnen und Hörer zusammengefasst hat, die sich bei uns gemeldet haben. Und mit Blick auf das, was Elvira Rosert auch gesagt hat, Gisela Goblersch, Sie sind Kommunikationsberaterin, vorwiegend für Kommunen, aber wenn Sie auf die Politik und die Wissenschaft schauen, das, was Frau Rosert gesagt hat, mehr Transparenz, mehr Durchlässigkeit, mehr Begründung, warum man etwas tut, warum man etwas wie fordert, das sind ja Kommunikationsinstrumente, die Sie sich wie sehr erhoffen, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal auf den heutigen Tag auch in Berlin gucken. Da wird gerade eine neue Regierung vereidigt, ein neues Kabinett vereidigt. Wie groß sind da Ihre Hoffnungen?
Also Hoffnung habe ich grundsätzlich auf gar nichts, weil Hoffnung ist der Blick in die Glaskugel. Es wird dann schon besser werden. Nein, ich denke, was notwendig ist, ist sich klar zu machen, dass, also seitens der Politik, sich klar zu machen, dass die Menschen immer dann Angst entwickeln, wenn man ihnen nicht sagt, was Sache ist. In dem Moment, wo ich jemand sage, was jetzt in diesem Moment Sache ist und vermuten und sich nicht darauf einlässt, selber in die Glaskugel zu schauen und zu sagen, dann wird alles anders. Also größter Fehler, wir werden keine Impfpflicht haben. Nein, das ist nicht fachlich und sachlich völlig, war eine sehr, sehr, sehr schwierige Aussage. Oder die Welle wird brechen und so weiter. Das sind Dinge, das sind Blick in die Glaskugel.
Also sich ehrlich machen, ehrlich auch sagen, was man weiß, woher man die Informationen bezieht, heißt aber auch, dass Politik ja eine gewisse Abhängigkeit von den Ergebnissen der Wissenschaft auch herleiten muss. Das heißt, sich damit abfinden muss.
Ja, selbstverständlich. Ich kann ja nicht etwas wegdiskutieren, was tatsächlich an Erkenntnis da ist. Ich kann nur versuchen, das, was da ist, entsprechend gut an verschiedene Gruppen zu kommunizieren. Und das ist wichtig. Und wenn ich in die Glaskugel schaue, dann muss ich es dazu sagen. Jetzt schaue ich in die Glaskugel und ich stelle mir vor, das. Und ich, da muss ich jetzt auch die Medien wieder an den Hammelbeinen nehmen. Natürlich ist es für ein Medium interessant zu wissen, ja, wo wird's denn hingehen? Aber das sind alles Fragen nach einer Zukunft, die niemand weiß.
Wogegen Elvira Rosert ja auch schon gesagt hat, vieles weiß man ja und es wird trotzdem nicht entsprechend aufgegriffen beziehungsweise das politische Handeln da mit begründet und dieses mit einbezogen. Und ich möchte auch nochmal darauf eingehen, was Markus Reiter uns geschrieben hat, der ja auch sagt, die Wissenschaft ist auch geprägt von Eitelkeiten und die Forderung zum Beispiel nach Lockdown, die ist eben nicht wissenschaftlich, sondern eine politische. Da gibt es auch aktuell gerade einen Streit zwischen Wissenschaftlern und der Bildzeitung, den wir hier gar nicht groß aufgreifen wollen, aber wo man ja durchaus merkt, in was für eine schwierige Situation auch die Wissenschaft in der Krise gekommen ist. Sie sagen zu Recht vermutlich auch, weil die Medien natürlich gefragt haben, aber wir müssen natürlich informieren. Aber in was für einem Dilemma steckt da auch die Wissenschaft, Frau Goblersch?
Die Wissenschaft, wir tun immer so, als gäbe es die Wissenschaft als Ganzes. Es gibt aber auch da Gruppen, es gibt da Einzelpersonen, es gibt nicht die Wissenschaft als Ganzes. Mhm. Und dadurch, dass sie nicht eine Einheit ist, werden immer verschiedene Stimmen zu hören sein, werden immer verschiedene Leute etwas sagen. Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die dann etwas sagen, klarstellen, welchen Auftrag habe ich eigentlich, wenn ich etwas sage. Wie ist meine Aufgabe? Das heißt, wo stehe ich denn an der Stelle? Das heißt, kann ich konkret, nicht ahnen als Zuhörer.
Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass der oder die Wissenschaftlerin auch dann benennt, wo sie herkommen, aus welcher Richtung? Oder wie meinen Sie das konkret?
Ja, und ich bin sicher, in der gesamten Öffentlichkeit ist der Unterschied zwischen der STIKO und anderen Institutionen nicht klar. Das heißt, ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder dazu sagt, ich bin der so und so oder die so und so und meine Aufgabe ist es, in diesem Zusammenhang dies und jenes zu machen. Und in diesem engen Korridor äußere ich mich jetzt.
Herr Stör, Sie pflichten bei.
Ja, ich pflichte ohne Abstrich hier völlig bei. Es ist die Aufgabe der Politik meines Erachtens, hier den Rahmen zu schaffen, dass die Wissenschaft, wenn man sie mal allgemein bezeichnen wollte, sich auch einbringen und äußern kann. Und es gibt tatsächlich keine einzige Wissenschaft, was auch, glaube ich, noch nicht so richtig eingedrungen ist, dass der Einzelexperte, wie ich zum Beispiel, an der untersten Stelle der Evidenz steht. Also alles, was wir äußern, hat im Prinzip fast keine Bedeutung dafür, wie der wissenschaftliche Konsens sich entwickelt, sondern das kann nur multidisziplinäre Gruppen tun, wie es zum Beispiel die STIKO ist, die nach einem strukturierten Prozess der Wissensgenerierung, Evaluierung und mit einem ganz transparenten Ziel die eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Also das ist auch noch nicht bekannt. Lassen Sie mich vielleicht eins nochmal sagen. Sie sagten vorhin, die Politik muss sich abfinden.
Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Angesichts unserer technischen Probleme, die wir heute hier haben, gehe ich davon aus, dass diese Leitung jetzt auch zusammengebrochen ist. Aber das
Frau Enzminger, vielleicht darf ich noch den Punkt schwierigen Situation der Wissenschaft nochmal aufgreifen, weil es ja auch mit dieser Lockdown-Forderung verbunden ist. Was passiert ist, dass Teile der Wissenschaft, und das ist, glaube ich, der Konsens in den meisten Expertengremien, ja sehr stark einen präventionsorientierten Ansatz fahren in dieser Pandemie. Das ist das, wofür hier die ganze Zeit plädiert wird. Prävention, Prävention, Prävention. Und dann passiert eben das, was jetzt schon mehrfach passiert ist. Sehr, sehr lange werden diese präventiven Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Verbesserung der Kontaktnachverfolgung, ignoriert und nicht umgesetzt, bis man wieder in der Situation ist, wo man dann die Wissenschaft fragt, ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt brennt ja alles. Und dann drängt man uns regelmäßig in diese Position, dann zu sagen, naja, jetzt bleibt Ihnen im Prinzip nicht mehr viel anderes übrig, als Kontakte einzuschränken.
Wobei man da ja auch nochmal einwenden muss vielleicht, dass wir ja in einer ganz besonderen Situation sind. Und wenn Sie gerade die Kontaktverfolgung auch ansprechen, wenn wir auf die Anfangsschwierigkeiten auch gucken, da war die Infrastruktur ja wirklich völlig gar nicht vorhanden. Da ist ja schon nachgesteuert worden. Dennoch sind wir jetzt wieder in einer Situation, wo die Kontaktverfolgung wieder nicht funktioniert. Das würden Sie sagen, das war sehenden Auges?
Das war sehenden Auges, weil immer wieder, also das, was dann erarbeitet wurde und erkämpft worden ist, würde ich fast schon sagen, seitens verschiedener wissenschaftlicher Verbünde, wie zum Beispiel, dass man mehr testet, das wird dann bei erster Gelegenheit wieder zurückgebaut. Ja? Und das ist das Irritierende. Also, dass man die Impfzentren geschlossen hat, obwohl klar war, das Impfen beginnt erst. Und das wird uns vielleicht noch die nächsten Jahre begleiten. Das sind solche Sachen, die einfach erstaunlich sind und vor allem auch in der Häufigkeit, in denen sie auftreten. Und dann ist es wieder so, dass man sozusagen an dem Punkt ist und dann kann auch ein Medium wie die Bild-Zeitung dann bestimmten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das in die Schuhe schieben, obwohl sie diejenigen sind, die die ganze Zeit versucht haben, diese Situation zu verhindern, in der wir uns befinden.
Dann erkläre ich noch mal ganz kurz, um was es geht, damit die Hörerinnen und Hörer da auf Stand sind. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Wissenschaftlern und der Bild-Zeitung, weil die drei Wissenschaftler, die da abgelichtet wurden, als Lockdown-Macher bezeichnet wurden. Dazu prüft der Presserat jetzt eine Beschwerde und die Beschwerdeführer kritisieren, es werde der falsche Eindruck erweckt, dass Wissenschaftler Corona-Maßnahmen beschließen, für die aber die Politik verantwortlich sei. Passt also entsprechend auch in unsere Diskussion hier heute, diese Auseinandersetzung, die ja sicherlich, ja, ich würde mal sagen, so eine Spitze eigentlich dieser Entwicklung auch ist. Und ich möchte nochmal aufgreifen, was Vincent Felix Bartscher, auch unser Hörer, geschrieben hat, der gesagt hat, naja, wäre denn möglicherweise eine Lösung, wenn wir nicht eine Technokratie direkt wären, aber doch mehr Fachexpertise in die Regierung holen würden, also möglicherweise auch Fachkompetenzpflichten. Das Land regiert von Experten. Möchte ich nochmal auf Karl Lauterbach zu sprechen kommen. Die Welt fragt heute, sind Ärzte die besseren Gesundheitsminister? Sind sie? Die Frage in die Runde. Klaus Stör ist wieder dabei. Würden Sie sagen, möglicherweise sind sie es?
Ja, schwierig zu sagen. Ich habe bei der WHO fast alle deutschen Gesundheitsminister in einem Zeitraum von 15 Jahren kennengelernt und auch die Staatssekretäre dazu. Ich glaube nicht, dass man in einem Ministerium, auch Fachministerium, lieber einen Fachmann hineinsetzt, sondern hier muss man einen einen guten Manager haben, der in der Lage ist, eine gute Führungsstruktur, Prozesse, ein System aufzubauen, die entsprechende Kultur.
Da gibt es ja auch noch einen Stab drumherum.
Ganz genau, gibt es Stab. Und lassen Sie mich vielleicht noch eins sagen, weil das sehr gut hineinpasst hier. Ich glaube, auch die Politik ist angehalten, sich aus der wissenschaftlichen Kommunikation auf eine gewisse Art und Weise herauszuhalten. Und man sollte ja auch als Wissenschaftler mal ergebnisoffen herangehen. Aber ich glaube, das Beispiel Karl Lauterbach zeigt an meinem Blickwinkel eigentlich, wie schlimm die Kakophonie in Deutschland auch gewesen ist. Jetzt hat vor 2 Tagen jemand veröffentlicht die lange Liste der Dinge, die Herr Lauterbach als Fehlinterpretation immer wieder über Twitter geschrieben hat. Und ich habe mich auch selbst dazu geäußert, mehrmals in diesem Jahr, über Long-Covid, wo dann eben noch nicht mal Expertenmeinungen zitiert wurden als wichtige Studien, die die deutsche Politik beeinflussen sollten, sondern das waren Web-Umfragen, also Internet-Umfragen, mit keinen Daten belegt. Also ich glaube, hier kann man auch, und das ist Deutschland, glaube ich, ein Phänomen, sehr viel falsch machen, wenn man als Politiker dann sich noch in die Wissenschaft einmischt, dazwischen stellt und dann auch unter hoher Kritik von vielen Fachkollegen dann immer wieder solche Meinungen äußert. Das ist auch das Besondere gewesen in Deutschland.
In einer Ausnahmesituation muss man sagen, Gisela Gublasch, Sie haben sich gerade noch im Hintergrund geräuspert. 2 Minuten haben wir noch. Da gibt es noch mal Gelegenheit zu gucken. Rolle der Politik, Rolle der Wissenschaft. Die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Politik und Wissenschaft, wer nimmt da welche Rolle ein? Ist das manchmal ein bisschen sehr verwischt, auch in dieser Pandemie?
Das war von Anfang an sehr verwischt. Und einfach deshalb, weil eben Vermutungen in den Raum gestellt worden sind, und zwar von allen möglichen Seiten. Ich glaube, die Tatsache, dass die gesamten Prozesse zwischen Politik und Wissenschaft, die gesamten Prozesse nicht funktioniert haben, es dazu geführt hat, aber das haben wir schon am Anfang gesagt, dass genau eine Kakophonie entstanden ist. Und dann versucht natürlich jeder noch irgendwas zurechtzurücken oder fühlt sich falsch verstanden und sagt dann noch was dazu. Und auf die Art und Weise dehnt sich das natürlich ins Unendliche aus.
Und ich glaube, was auch klar geworden ist, ist, dass es wirklich auch ein sehr komplexes Thema ist, was wir heute hier in der Agenda aufgegriffen haben in Zeiten der Corona-Pandemie, das schwierige Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaft. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mitgemacht haben, Professor Klaus Stör, Professor Elvira Rosert und Gisela Gublasch. Zu Beginn war auch Klaus Holleczek noch mit dabei, der Gesundheitsminister in Bayern. Diese Sendung geht zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zu- und Hinhören. Schade, dass wir keinen Hörer, keine Hörerin zuschalten können. Das nächste Mal wieder. Danke.